Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der EBR Projektentwicklung, dem Immobilienspezialisten für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Mehr Informationen unter www.ebr-immobilien.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Guten Tag, mein Name ist Morten Reimers und ich begrüße Sie zur heutigen Sendung von einer Stunde ein Thema. Für die nächste Stunde bin ich sendeverantwortlich. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Fußball-WM in Katar. Mit Vorkommnissen im Vergabeprozess, der Situation der Gastarbeiter auf den WM-Baustellen und der allgemeinen Menschenrechtslage in Katar. Doch zunächst starten wir mit etwas Musik. Hier sind The Lightning Seeds mit Three Lions. Bis gleich. Der Fußball kommt also nach Hause? Zwar ist es richtig, dass ab dem 20. November der Ball wieder über den Rasen rollt, und für viele ist das meist ein Grund zur Freude. Doch dieses Jahr findet die WM in Katar statt. Eine äußerst kontroverse Wahl für den Gastgeber einer WM und schon gar nicht das Heimatland des Fußballs. Denn Katar hat als Land nicht nur einen sehr schlechten Ruf, sondern auch keine wettkampftaugliche Liga oder Nationalmannschaft. Und außerdem ist es im Sommer viel zu heiß, um dort Fußball zu spielen. Deswegen auch die WM im Winter. Nachdem bereits die letzte WM von Autokraten, nämlich Russland, ausgerichtet wurde und sich die Crème de la Crème der Fußballwelt in diesem Jahr nun auf der monarchisch regierten Halbinsel Katar trifft, scheinen die kritischen Stimmen an der Fußball-WM und der FIFA im Allgemeinen Überhand zu nehmen. Die WM in Katar ist wohl eines der umstrittensten Großsport-Events seit der WM 1978 in Argentinien. Damals reiste die Fußballwelt ins faschistisch regierte Argentinien, in dem zu dieser Zeit Menschen von ihrer Regierung gefoltert und ermordet wurden. Heute reist eben jene Fußballwelt in einen Wüstenstaat, der mit dem Export von fossilen Energieträgern wie Erdöl und Flüssiggas reich geworden ist und die Menschenrechte mit Füßen tritt. Neben Einschränkungen in der Pressefreiheit steht vor allem der Umgang mit Frauen, Homosexuellen, Transsexuellen, religiösen Minderheiten und der Gastarbeiter in der Kritik. Gerade letztere stehen besonders stark in Bezug zur WM. Näheres dazu hören Sie in Kürze von unserem Experten Dr. Kamal Sido, der Anfang des Jahres selbst nach Katar reiste, um sich dort einen Überblick über die Situation im Land zu verschaffen. Zuerst hören wir jedoch einmal, was die Gedanken der Göttinger und Göttingerinnen zu der bevorstehenden Winter-WM sind. Dafür habe ich mich am 14. November mit Passantinnen und Passanten in der Göttinger Innenstadt unterhalten und die Aussagen für sie zusammengestellt.
Also ich bin kein großer Fußballfan und finde es auch eher fragwürdig, wenn Sport mit so viel Kapital zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob es da noch um den sportlichen Gedanke geht. Und wenn man das bisschen, was wir hier mitgekriegt haben über die Zustände in Katar und auch wie die Stadien gebaut wurden mitten in der Wüste, dass die heruntergekühlt werden, um die Temperatur zu regulieren für die Fußballspieler. Das sind, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit für mich irgendwie Maßnahmen, die aufgrund von Klimaveränderungen etc., kann man ja auch wieder anders sehen, glaube ich, nicht produktiv sind für den momentanen Zeitgeist. Und wenn sowas dann jetzt noch gepusht wird und in den Medien auch noch als toll gefunden wird, habe ich das Gefühl, wir bewegen uns eigentlich mit Pauke und Trompete auf den Abfuck hinzu.
Wenn ich ehrlich bin, sollte man es sein lassen, ne? Die Gerechtigkeit wegen. Also ich meine, was da gespielt worden ist, das ist sowieso nicht mit reellen Dingen dazugegangen. Irgendwas ist da geschmiert worden.
Also mich stört eigentlich diese ganze Situation, die in Katar stattfindet. Und ich glaube, dass einfach ein bisschen überzogen ist, was die Fußballwelt eigentlich sich da erlaubt. Also ich bin der Ansicht, das hätte man von vornherein schon unterbinden müssen.
Auf jeden Fall freue ich mich nur. Ich frage mich, warum sie es diesmal auf Weihnachten gesetzt hat. Wo, wenn es abends kalt draußen ist, könnte ich es mir noch vorstellen. Aber es macht ja mehr Spaß, sage ich mal, wenn eine größere Menge Barbecue wäre. Aber das entscheiden wahrscheinlich nur die hohen Herrschaften. Ne? Geld regiert die Macht. Und man muss auch bedenken, Fußball hin, Fußball her, sag ich mal. Die Leute, die dafür zuständig sind, dass diese Stadien gebaut werden, ne, und dass das nicht gerade gute Verhältnisse sind, das kriegt man erstmal aus der Presse. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, wunderbar. Ne. Aber wie gesagt, Fußball freue ich mich auf jeden Fall. Nur es müsste dann hinterher, wenn diese Fußballaktion vorbei ist, sage ich mal, dass zumindest ein Teil des Erlöses an die Leute, die sich da jeden Tag den Arsch wund arbeiten, dass da das Geld wenigstens hinkommt.
Ich persönlich nicht, nein, überhaupt nicht. Also weder, weil es in Katar stattfindet, noch weil der Fußball mir in den letzten 10, 15, 20 Jahren so kommerziell geworden ist, dass ich das nicht mehr nachvollziehen kann.
Also ich freue mich schon auf die Fußball-WM, andererseits weiß ich nicht. Oder ich denke nicht, dass ich Sachen anschauen werde, Spiele anschauen werde, weil ich die Fußball-WM in Katar nicht unterstützen will.
Ja, das ist ziemlich so ähnlich das, was ich sagen wollte. Nur, dass ich noch gespannt bin, wie es wohl sich anfühlt, mal eine WM im Winter anzuschauen, anstatt im Sommer.
Und hier konnte man es auch schon sehr gut hören. Die WM in Katar ist ein kontroverses Thema. Die negativen Meinungen zur Winter-WM in Katar haben zumindest am Montag in der Göttinger Innenstadt Überhand genommen. Hören wir gleich nach einer kurzen musikalischen Pause, wie die Situation in Katar ist und was diese WM zu einem so kontroversen Thema macht. Willkommen zurück zu unserer Stunde über das Thema WM in Katar im Stadtradio Göttingen. Die Fußball-WM ist nicht das einzige Großsportevent, das in den letzten Jahrzehnten in Katar veranstaltet wurde. Katar hat so gut wie in allen Sportbranchen, die große mediale Aufmerksamkeit generieren, große Wettkämpfe ausgetragen. Neben diverseren kleineren Fußballturnieren wurden auch Leichtathletik, Motorsport, Golf- und Eishockey-Wettkämpfe ausgetragen, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Um einen besseren Überblick über die Situation in Katar zu gewinnen, reden wir nun mit unserem Experten Dr. Sido. Guten Tag, Herr Dr. Sido. Sie waren Anfang des Jahres in Katar und haben sich dort einen Überblick verschafft zu den Menschenrechten und der allgemeinen Situation im Land. Was genau können Sie uns denn dazu berichten?
Die Situation in Katar, wo ich Ende Februar dieses Jahres vor Ort war, bleibt schwierig. Die Machthaber in Doha, in Katar, versuchen zwar, die Lage zu verbessern im Vorfeld der WM, aber grundsätzlich hat sich an der Politik der Machthaber in Katar gegenüber Gastarbeitern, aber auch den Minderheiten im Lande nicht geändert.
Also entgegen der Aussage der FIFA, die ja immer wieder betont, dass sich die Menschenrechtssituation in Katar so sehr verbessert hätte, seitdem die Vergabe der WM stattgefunden hat, würden Sie widersprechen und sagen, dass sich die Situation der Menschen in Katar nicht verbessert hat?
Also das einzige Positive würde ich sagen, mit der Vergabe der WM, man viel über die Lage in Katar gesprochen, also die internationale Aufmerksamkeit ist jetzt auf das Land gelenkt, vielleicht führt das langfristig zu bestimmten Verbesserungen, das ist das einzig Positive. Sonst, wie gesagt, ich war Ende Februar vor Ort, ich habe mich dort eine Woche lang aufgehalten, unangemeldet, habe ich Baustellen von außen, natürlich nicht von innen, besucht, auf den Straßen, verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt, die dort arbeiten, gesprochen, christliche Kirchen besucht, die Lage hat sich nicht geändert und die Menschen haben mir erzählt, zum Beispiel dieses Kafala-System ist zwar 2020 abgeschafft worden, aber in der Praxis hat sich an den Regeln dieses Systems nicht geändert.
In den letzten Wochen und Monaten wurde in der medialen Berichterstattung oft über das Kafala-System gesprochen, das Sie ja eben gerade auch erwähnt hatten. Was genau können sich denn unsere Hörerinnen und Hörer unter diesem Begriff vorstellen?
Also dieses Kafala-System sieht so aus, wenn Menschen nach Katar kommen, um zu arbeiten, müssen sie ihre Dokumente abgeben, sprich den Reisepass. Die dürfen den Platz nicht wechseln, Wohnort nicht wechseln. Also die werden ständig kontrolliert und diese Praktiken werden weitergeführt.
Sie hatten eben christliche Kirchen angesprochen. Wie sieht es denn mit der Religionsfreiheit in Katar aus? Kann man zum Beispiel als Christ seine Religion frei ausleben, wenn man im Land ist?
Also von einer Glaubensfreiheit kann ich nicht reden. Ich musste tagelang eine Kirche suchen, die ich nicht gefunden habe von außen. Selbst Militärangehörige, die ganz in der Nähe postiert waren, wussten nicht von der Existenz einer Kirche. Wie gesagt, ich musste den ganzen Tag, wobei ich auch Aufnahmen, sowohl Videos als auch Tonaufnahmen gemacht habe von jedem Gebäude, von dem ich stand, um eine Kirche zu finden, weil ich gehört habe von Menschen christlichen Glaubens aus den Philippinen, die dort arbeiteten, dass in dieser Region im Süden von Doha ein Komplex gibt, in dem auch eine Kirche ist. Ich bin irgendwann dann reingegangen nach langer Suche. Von innen sieht wie eine Kirche aus, von außen aber man kann gar nicht irgendwie sehen, dass eine Kirche ist. Und die Leute können nicht am Sonntagen zum Beispiel ihre Gottesdienste abhalten, sondern müssen dann an einem freien Tag, wenn die überhaupt haben.
Seit 2010 im Zuge des arabischen Frühlings steht Katar immer wieder in der Kritik, islamistische Gruppierungen zu unterstützen und so auch islamistischen Terror auf der gesamten Welt zu befördern. Können Sie diese Einschätzung teilen und vielleicht sogar bestätigen?
Das kann ich bestätigen, und zwar seit Beginn der syrischen Revolte 2011. Ich bin selbst in Syrien geboren, im Norden, in der Region Afrin. Unterstützt Katar die Radikal-Islamisten in Syrien, im Irak, aber weltweit. Ob die Regierung in Katar den IS unterstützt hat, unterstützt, kann ich nicht sagen. Als der Emir von Katar 2014, kurz nach den Massakern an den Jesiden im Irak, in Berlin war, bei Frau Merkel, hat er diese Frage beneint. Er dementierte, dass Katar den IS unterstützt, und Frau Merkel hat damals gesagt, sie würde diese Aussage des Emirs Glauben schenken. Ich würde aber dem Emir kein Glauben schenken. Katar steckt hinter den Islamisten, vor allem den sunnitischen Islamisten, überall Taliban, Hamas, andere Radikalgruppen, und medial begleitet die Angriffe der Islamisten, zum Beispiel TV Al Jazeera, kann ich viele Fakten vorbringen, wie dieser TV-Sender in Syrien den Islamischen Staat begleitet hat, wenn der Islamische Staat Städte und Dörfer in Syrien erobert haben.
Stichwort Al Jazeera, dabei handelt es sich ja um einen sehr großen, international operierenden Medienkonzern. Wie sieht es denn ansonsten mit der Pressefreiheit in Katar aus?
Also Al Jazeera berichtet über die ganze Welt, über alles, aber nicht über die Lage in Katar. Ich war an einem Tag vor den Toren Al Jazeera, ich durfte kein Bild machen. Ich habe ein Gespräch mit einem Militärangehörigen, der das Gebäude bewachte, sogar heimlich aufgenommen. Er hat mir nicht erlaubt, ein Bild von dem Eingang zu machen. Wie gesagt, Al Jazeera berichtet über die ganze Welt. Oft auch Fake News, werden auch gezielt Islamisten gefordert, überall in der Welt von der Existenz einer Pressefreiheit in Katar kann ich nicht sprechen.
Gleich geht es weiter mit dem Interview mit unserem Experten Dr. Sido. Bevor wir uns den zweiten Teil des Interviews anhören, gibt es eine kleine Pause mit musikalischer Untermalung. Hier sind wir auch schon wieder. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Interviews mit unserem Experten Dr. Sido. Kommen wir nun zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Katar. Es ist ja so gewesen, dass nach der Vergabe der WM in Katar eine Frauenfußballnationalmannschaft entstand, diese auch Spiele hatte und dann aber vor einigen Jahren wieder aufgelöst wurde bzw. keine offiziellen Spiele mehr hatte. Wie sieht es denn im katarischen Alltag mit der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aus? Ist diese existent oder gibt es die einfach nicht?
Also die gibt es nicht. Katarische Frauen, also die Einheimischen, habe ich die auf der Straße gar nicht gesehen und sprechen können. Selbst Männer habe ich nicht gesehen. Alle Menschen, die ich getroffen habe, mit Ausnahme einer Person, waren Gastarbeiter aus der ganzen Welt, vor allem aus Südostasien, also sagen wir aus Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesch, Nepal, den Philippinen, Ostafrika, Kenia, Tansania, dann Sudan, aber nicht aus Katar. Es gab auch Menschen aus den arabischen Ländern, Nordafrika zum Beispiel, Ägypten oder Tunesien, Marokko, wenige. Aber Kataris auf den Straßen habe ich nicht gesehen, auch Frauen nicht. Ich weiß nicht, wie den Frauen zu Hause in den eingeschlossenen Wohnungen geht, kann ich nicht sagen. Aber von einer Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Katar kann ich nicht sprechen. Auf dem Flughafen von Doha habe ich Frauen gesehen, die gearbeitet haben. Die waren aber vor allem Menschen aus den Philippinen, aber nicht aus Katar.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte vor einiger Zeit behauptet, auf WM-Baustellen wären nur 3 Menschen insgesamt ums Leben gekommen. Halten Sie diese Behauptung für glaubhaft? Und wie genau würden Sie die Lage der Gastarbeiter in Katar im Allgemeinen einschätzen? Werden diese gut bezahlt und haben ein menschenwürdiges Leben?
Also ich halte diese Aussage nicht für glaubhaft. Uns liegen andere Zahlen vor. Ich war, wie gesagt, vor Ort, habe ich mit den Leuten gesprochen. Die arbeiten Tag und Nacht. Es gibt kaum Pausen. Die Wohnungen, in denen die Menschen übernachten, sind schlecht. Die verdienen auch sehr wenig. Ich habe viele Gespräche geführt. Also manche verdienen 100 Euro, andere 400. Ich habe auch Leute getroffen, die etwa 600 Euro verdienen. Es ist sehr, sehr wenig. Deswegen haben wir gefordert, dass mit Abschluss der WM jeder Mensch, der dort gearbeitet hat an diesen Baustellen, eine Pauschale von mir aus 50.000 Euro, 25.000 Euro bekommt. Das ist quasi als Entschädigung für die Rentner, wenn die nach Hause, nach Bangladesch oder Nepal gehen, dann ihre Familien unterhalten, weil viele arbeiten dort. Die sind gekommen, um ihre Familien in diesen armen Ländern zu unterhalten. Die können aber nicht, weil es ist sehr wenig. Es bleibt sehr wenig in der Tasche und die können gar nicht schicken, weil sie dann für das Essen, für die Wohnung dann ausgeben müssen.
Gerade sprachen Sie von Löhnen von 100 bis 600 Euro. Wie sind denn die Lebenserhaltungskosten in Katar im Vergleich zu Europa?
Also es ist ein wenig billiger, würde ich sagen, insgesamt, aber viel billiger sind die nicht. Deswegen sind diese 100 Euro bzw. 400 Euro sehr wenig im Monat. Vor allem die Menschen, die sind dort, um Geld zu verdienen und ihre Familien zu unterhalten. In der Regel arbeitet eine Person in der Familie im Ausland und alle warten auf diese Gelder, die aus Katar dann nach Bangladesch, Nepal kommen, und das ist sehr, sehr wenig.
Kommen wir zum nächsten Thema. Wie sieht es denn mit der Rechtsstaatlichkeit aus in Katar? Gibt es so etwas wie Rechtsstaatlichkeit oder rechtsstaatliche Eigenschaften wie zum Beispiel Gleichheit vor dem Gesetz, freie Justiz oder auch eine gewisse Rechtssicherheit?
Also eine Gleichheit vor dem Gesetz gibt es nicht, auch Gesetze gibt es nicht, es gibt Regeln. Von einem Rechtsstaat kann man nicht sprechen. Die ganze Macht ist in den Händen des Emirs bzw. der Familie. Parlament gibt es nicht. Eine Trennung zwischen Exekutive und anderen Machtbereichen gibt es nicht. Daher von einem Rechtsstaat kann man nicht sprechen. Parteien gibt es nicht. Personen, die ich kenne, aus Syrien zum Beispiel, wollten sich mit mir nicht treffen, weil die Angst hatten, gekündigt zu werden. Und wenn jemand gekündigt wird, wird sofort dann ausgewiesen, abgeschoben, weil die Aufenthaltserlaubnis ist mit der Arbeit irgendwie verbunden. Also das zeigt, dass es dann, Rechtlosigkeit herrscht im Lande, und von einem Rechtsstaat kann man überhaupt nicht sprechen.
Dass die WM-Vergabe an Katar größtenteils über Korruption lief, ist ja mittlerweile so etwas wie ein offenes Geheimnis. Wie sieht es jedoch in Katar direkt vor Ort mit der Korruption aus?
Also die Korruption, die wir zum Beispiel in Syrien oder im Irak kennen, mit 10 Euro einen Verkehrspolizisten zu bestechen, gibt es nicht. Aber in großen Maßen schon bei der Vergabe von Projekten, aber auch in den internationalen Beziehungen zwischen Katar und anderen Ländern gibt es Korruption schon. Also Katar setzt viel Geld, um ihre Sachen durchzuziehen, und da ist viel Korruption auch im Spiel.
Wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit des Projektes WM in Katar aus? Die Situation in Katar ist ja diese, dass es schon eine professionelle Liga gibt, diese jedoch nicht viel Aufmerksamkeit generiert und somit die Stadien ja auch völlig übertrieben sind für das Aufgebot an Fans, die zu den Spielen kommen würden.
Also ich bin tagelang, stundenlang gelaufen, um die Projekte, die Stadien dort mir anzuschauen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wird danach? Ich meine, wer wird dort Fußball spielen? Wie gesagt, Katarisch habe ich nicht gesehen. Die Einheimischen, die Gastarbeiter haben keine Zeit und keine Lust, auch Fußball zu spielen. Die sind müde nach der Arbeit, sind froh, wenn die dann einschlafen. Die haben sogar Radwege jetzt begonnen zu bauen. Wer soll Fahrrad fahren? Ich habe keine Fahrräder dort gesehen. Ich weiß nicht, was mit diesem Geld, mit diesen Projekten, mit diesen Gebäuden gemacht wird. Und Umweltverschmutzung. Ich habe gesehen, zum Beispiel an einem Markt, am Markt Waqif, Souq Waqif. Ich habe beobachtet, innerhalb von 5 Minuten, 3-4 Mal, ich kann nicht sagen, ein Schild wurde dann mit Wasser sauber gemacht, um den Staub wegzukriegen. Ich habe nicht verstanden, warum.
Mit so vielen restriktiven Regeln und Gesetzen im Land, wie konnten Sie denn da überhaupt Ihre Arbeit machen? Wie haben Sie zum Beispiel Ihre Bilder sicher nach Deutschland bekommen?
Die Bilder habe ich immer am Abend geschickt, nicht, dass die meine Kamera dann quasi beschlagnahmen. Also an einem Tag war auch real, dass die vor Al Jazeera zum Beispiel Gebäude bestand die Gefahr, dass diese Militärangehörige mir die Kamera wegnimmt. Deswegen musste ich also jeden Tag, wenn ich ins Hotel kam, die Bilder dann nach Deutschland schicken. Ich habe auch von Blumen gemacht an dem Tag. Nicht, dass sie sagen, warum machen sie Bilder? Dann wollte ich behaupten, ich würde einfach schöne Bilder machen.
Vielen Dank an Dr. Kamal Sido für die Zeit und Arbeit, die er an seine Recherchen gesteckt hat, um uns diesen Bericht aus erster Hand geben zu können. Nach einer kurzen Pause fassen wir die Beobachtung von Dr. Sido noch einmal zusammen und ergänzen diese durch Erkenntnisse anderer Veröffentlichungen. Zunächst jedoch ein bisschen Musik. Und da sind wir auch schon wieder mit unserer Stundensendung über die WM in Katar. Fassen wir das eben Gehörte noch einmal kurz zusammen. Das 2020 angeblich abgeschaffte Kafala-System, das die Gastarbeiter ihrer Freiheit beraubt, ist de facto weiterhin in Kraft. Außerdem kann in Bezug auf Katar weder von Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung noch von Rechtsstaatlichkeit gesprochen werden. Des Weiteren unterstützte Katar im Zuge des arabischen Frühlings islamistische Gruppierungen und die Nachhaltigkeit der gebauten Infrastruktur lässt schwer zu wünschen übrig, da das meiste nach der WM wohl keinen großen Nutzen mehr finden wird. Zwar versucht die FIFA, ihr Projekt WM in Katar zu greenwashen und als die erste CO2-neutrale WM zu verkaufen, doch funktioniert die Rechnung der FIFA nur mit einem kleinen Trick. Die beim Bau der Stadien entstandenen CO2-Emissionen werden nämlich bei der FIFA-Rechnung auf die 60 Jahre Lebenserwartung der Stadien aufgeteilt. Und da die WM nur wenige Wochen dieser 60 Jahre andauert, werden von der FIFA auch nur die CO2-Emissionen dieser Woche für den klimatischen Fußabdruck der FIFA berücksichtigt. FIFA und Korruption. Korruption und FIFA. Diese zwei Wörter lassen sich gerade in der Welt des Sportes kaum noch trennen. Gerade wenn man bedenkt, dass der Konkurrent Katars in der Vergabe der WM die USA waren. Ein Land mit bereits vorhandener Infrastruktur, das eine Fußball-WM wesentlich nachhaltiger veranstalten könnte. Da scheint der Duft von unter dem Tisch abgewickelter Transaktionen bereits in der Luft zu liegen. Auch unser Experte Dr. Sido hatte es kurz angeschnitten, doch das Maß der Korruption, das bei dieser Vergabe vorherrschte, ist größer, als die meisten es wohl vermuten würden. So wurde Medienberichten der Öffentlich-Rechtlichen zufolge, zum Beispiel die französische Stimme von Michel Platini, der diesen Berichten zufolge 3 weitere Stimmen als Anhang hatte, wohl bei einem Treffen in Paris an Katar verkauft. Das Treffen fand zwischen Platini, dem damaligen Kronprinzen und heutigen Emir von Katar Tamim bin Hamad Al Thani und dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy statt. Im Gegenzug dafür kaufte Katar den von der Pleite bedrohten Lieblingsverein von Präsident Sarkozy, Paris Saint-Germain oder PSG, für etwa 30 Millionen Euro und brachte weitere 20 Millionen auf, um die Schulden des Fußballvereins zu decken. Als wären 50 Millionen Euro für die Stimme, um eine Fußball-WM ausrichten zu dürfen, nicht genug, wurden bei diesem Treffen augenscheinlich auch milliardenschwere Rüstungsverträge abgeschlossen, in denen Frankreich neben dem Verkauf von Raketenabwehranlagen einen dringend gesuchten Abnehmer für ihre damals neuen Kampfjets Rafale fand. Weitere FIFA-Funktionäre wurden in den Jahren zwischen der WM-Vergabe und der Gegenwart ebenfalls überführt, ihre Stimmen für Millionensummen verkauft zu haben. Doch warum wendet Katar so viel Geld auf, um nicht nur Ausrichter der Fußball-WM, sondern auch vieler anderer Großsport-Events zu werden? Das hat im Allgemeinen zwei Hauptgründe. Erstens, Katars Reichtum basiert auf dem Export von fossilen Brennstoffen. Da das Verbrennen fossiler Brennstoffe Hauptgrund für den Klimawandel ist und die meisten Staaten der Erde eben jenen aufhalten möchten, ist die Zukunftsprognose für diese Branche wohl mit der eines Videoverleihs zu vergleichen, nämlich gegen Null tendierend. Daher braucht Katar eine neue Einnahmequelle, nämlich Tourismus. Und dafür will sich Katar mit solchen Turnieren schon als Reiseziel etablieren. Und zweitens hat sich Katar 2010 im Zuge des arabischen Frühlings auf Seiten der Islamisten positioniert. Wie bereits eben von Dr. Kamal Sido erwähnt, er sprach über gezielte Streuung von Fake News über das katarische Medienoutlet Al Jazeera. Seit dieser Positionierung haben sich die diplomatischen Beziehungen von Katar mit den anderen Staaten in der Region deutlich verschlechtert. Da Katar ein vergleichsweise kleines Land mit wenigen Einwohnern ist, sucht Katar daher Schutz durch internationale Anerkennung und gute Beziehungen ins Ausland, beziehungsweise versucht sich so in ausländische Branchen zu verflechten, dass sie Katar brauchen, um reibungslos zu funktionieren. Und so lasse ich sie mit der Gewissheit zurück, dass die Worte Gianni Infantinos falsch waren und dies nicht die beste Fußball-WM aller Zeiten wird. Mein Name ist Morten Reimers, ich war sendeverantwortlich für die letzte Stunde und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.